Ich will uns nun lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Das ist die Speisung der 5000. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberius heißt. Und es zog ihm viel Volks nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volks zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jedermann ein wenig bekommt. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und ihn zum Brotkönig zu machen, entwich er wieder auf den Berg selbst allein. Ich möchte mit uns beten. Und nun zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten und mach uns still und rede du. Amen. Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde, diese wunderbare Geschichte von der Speisung der 5000 fasziniert uns Bibelleser immer wieder neu. Man stellt sich das mal bildlich vor. 5000 Männer, die Frauen und Kinder sind ja gar nicht mitgerechnet, werden von 5 Fladenbroten und 2 kleinen Fischen satt. Ich meine, das übersteigt alle unsere menschliche Vorstellungskraft und Fantasie. Aber zunächst zum Hintergrund dieser wunderbaren und wundersamen Geschichte. Eigentlich wollte sich Jesus am Nordufer des Sees Genezareth von den Strapazen eines anstrengenden Dienstes ausruhen. Es heißt da zuvor, er predigte vom Reich Gottes und rief den Menschen zu: Tut Buße, kehrt um von euren falschen Wegen und glaubt dem Evangelium. Und nun stelle ich mir vor, dass durch die Begegnung der Menschen mit Jesus und auf das Hören seiner Verkündigung noch viele Fragen bei den Menschen offen geblieben sind. Fragen, die auch das ganz persönliche Leben betrafen. Im Text heißt es: Und es zog ihm viel Volks nach, weil sie die Zeichen sahen und wie er Kranke heilte. Und es war so, wie es immer war. Da, wo unser Herr Jesus das Wort ergreift, wo er predigt und lehrt, da gibt es eine Botschaft für das Leben. Und diese Botschaft Jesu war das Brot des Lebens für die hungrigen Seelen. Erinnern wir uns daran, dass Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 6, hier im späteren Versen, nämlich 35, einmal sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, Jesus gab den kaputten Menschen mit ihren zerrissenen Seelen, die durch das Leben ausgezehrt, abgestempelt und gescheitert waren, sich selbst als das Brot des Lebens. Sie alle brauchen ihn für ihr inneres, ausgebranntes, verkorkstes Leben, genauso nötig wie das tägliche Brot für den Körper. Und darum kamen sie zu ihm und folgten ihm bis an den See Genezareth. Und dann lesen wir Vers 12: Und der Tag fing an, sich zu neigen. Also es wurde Abend. Die Jünger wissen genau, dass die Dunkelheit hier in dieser Gegend sehr schnell hereinbricht. Und darum machen sie auch Jesus dringlich darauf aufmerksam und sagen, Herr, wenn das so weitergeht, dann müssen wir diese vielen Menschen noch mit Abendessen versorgen. Und sie fügen auch gleich hinzu, wie soll das aber gehen? Denn für so viele reichen unsere wenigen Mittel überhaupt nicht, um Brot zu kaufen, um Menschen satt zu machen. Andererseits aber meinten sie auch, wir können doch diese vielen Leute nicht einfach hungern lassen. Und so schauten sie Jesus fragend an. Ja, und was nun, Herr? Und dann wird es wieder spannend in diesem biblischen Bericht hier. Jesus prophezeiert nun gerade zu seine engsten Jünger, indem er zu ihnen sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und wir können uns vorstellen, was die Jünger nun für lange Gesichter gemacht haben. Aber immerhin hatten sich die Jünger doch schon unter den versammelten Leuten herumgehört und schon mal eruiert, also nachgefragt und erkundet, ob man nicht irgendwie etwas organisieren kann. Aber was die Jünger da zu essen fanden, das war ja sehr wenig. Es war so gut wie gar nichts, ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn alles, was sie da auftreiben konnten, waren 5 Fladenbrote und 2 Fische, die ein kleiner Junge bei sich hatte. Aber hier kommt nun die Stunde Jesu. Er erteilt seinen Jüngern nun auch eine große Lektion. Immer, meine Lieben, wenn wir am Ende sind, wenn alle unsere Möglichkeiten ausgeschöpft sind, wenn wir Gott nur noch 2 leere Hände hinhalten können, dann und nur dann ist Prime Time, dann ist also die hohe Zeit Gottes oder unseres Herrn Jesu einzugreifen und zu helfen. Dann ist die Stunde Gottes gekommen. Inmitten der Ratlosigkeit der Jünger ergreift Jesus nun die Initiative. Und zum Erstaunen der Jünger nahm er diese, sagen wir mal, kleinen, unwahrscheinlichen Gaben, diese 5 Brote und die 2 Fische, und dann ordnete er an, dass die Menschen sich zunächst mal in Gruppen hinsetzen sollten. Man könnte schon meinen, das war ein Preuße gewesen, preußische Ordnung da, so, alles eingeteilt. Aber das hat sicher auch seinen Grund hier. Und dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische und sprach ein Dankgebet zu Gott, seinem Vater im Himmel. Und er befahl den Jüngern, einfach loszugehen und einfach auszuteilen von dem wenigen, was da bisher in den Körben drin war. Und wir können es erahnen, hier lag wieder Spannung in der Luft. Man muss sich mal vorstellen, du wärst das, geh mal los mit deinen paar Brocken da in deinem Korb. Und ich hätte auch gern mal die langen Gesichter der Jünger gesehen. Aber immerhin, die Jünger folgten den Worten ihres Meisters. Und ohne langes Lamentieren oder Murren oder einen Widerspruch zu erheben, zogen sie los und taten, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie wussten nicht, was geschehen wird, aber sie wussten das eine, dass etwas geschehen wird. Und so nahmen sie den Auftrag Jesu ganz ernst. Und sie wurden nicht enttäuscht, denn so geschah es, das Wunder der Brot- und der Fischvermehrung. Je kräftiger die Jünger in den Korb fassten, umso mehr holten sie heraus. Und ich stelle mir vor, meine Lieben, dass sie wohl immer wieder in den Korb gefasst haben und vielleicht dabei jedes Mal gedacht haben, nun muss doch irgendwann bald mal Schluss sein. Aber es war nicht so. Nein, es gab kein Ende, bis alle satt waren. Und im Text heißt es dann eigentlich ganz lapidar, so selbstverständlich, und alle wurden satt, sodass noch 12 Körbe voll übrig blieben. Meine Lieben, was ist das für ein gewaltiges Wunder unseres Gottes? Und wir wundern uns noch mehr darüber und können das eigentlich gar nicht fassen, dass nicht nur gereicht hat, sondern dass auch noch ganz viel übrig blieb. 12 Körbe voll. Das ist unser Gott. Er gibt nie zu wenig, immer reichlich. Wer seinem Worte folgt, wird gesegnet werden, beschenkt werden, überrascht werden. Und nun, liebe Freunde, nachdem wir das hier so miterlebt haben, diese ganze Speisung der 5000, müssen wir doch dringend fragen, welchen Bezug hat dieser biblische Bericht, diese biblische Geschichte, dieses Evangelium nun zu uns Menschen von heute? Ist das, was wir da eben gelesen, gehört haben, nur eine Story? Ist das nur eine schöne, spektakuläre Geschichte der Bibel, die wir zur Kenntnis nehmen, die wir bestaunen und dann unter den anderen Geschichten in unserem Kopf abhaken? Oder, so frage ich, hat dieser biblische Bericht uns Glaubenden, aber auch den Menschen, die nicht glauben, etwas zu bedeuten, etwas zu sagen? Also müssen wir unbedingt erstens fragen, was will Jesus uns Christen mit dieser Geschichte sagen? Nun, meine Lieben, wir müssen wissen und fragen, was will Jesus denn den nicht glaubenden Menschen auch sagen mit dem Brotwunder? Also was ist die eigentliche, die geistliche Botschaft, the message, dieses, was zu packen ist, was bewegend ist, was man Evangelium nennt? Es geht ja zunächst hier um das ganz Profane, um das ganz Alltägliche, nämlich um den Hunger, und den jeder Mensch, auch wir, zu einer bestimmten Zeit alle bekommen. Jesus denkt also an die, die nicht aus vollen Taschen schöpfen können, sondern die vielmehr auch äußere Not leiden. Und wir erleben hier hautnah mit, dass Jesus sich um das alltägliche Leben, also um den knurrenden Magen, genauso kümmert wie um das Seelenheil der Menschen in seiner Nähe, die seine Hilfe suchen. Ja, Jesus ist auch für die alltäglichen Dinge, sprich für Sorgen, Fragen und Nöte unseres Lebens da. Er hat auch seinen Jüngern gelehrt zu beten, und wir beten das doch hierunter auch. Im Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Und das bezieht sich doch zunächst auf das irdische Leben, ja, um den ganzen Menschen. An dem täglichen Brot hängt doch vieles dran. Zum Beispiel der Arbeitsplatz, die Lehr- oder Studienstelle, aber auch das ganze Familienleben oder das Geschäftsleben mit allen Sonnen- und Schattenseiten. Kurz, es geht im Leben der Menschen um das nötige Geld, um Nahrung, um Kleidung und nicht zu vergessen um das hohe Gut der Gesundheit. Die jungen Menschen allerdings fragen nach der Zukunft ihres Lebens, nach dem fortkommenden Beruf, nach der glücklichen Zukunft. Und das ist auch gut so. Bei den älteren Menschen meiner Generation dagegen taucht immer mehr die Frage auf, was wird aus mir, wenn ich nicht mehr so kann? Wo werde ich wohl bleiben, wenn es körperlich, geistig nicht mehr so recht geht, nicht mehr funktioniert? Und seht doch, das ist ja gerade das Tröstliche aus diesem Text heraus. Jesus ist da. Er lässt uns nicht, im Bild gesprochen, hungern. Menschen zu allen Zeiten brauchen seinen Rat, brauchen seine Hilfe, brauchen seine Nähe. Die Jugendlichen und wir Älteren. Aber andererseits finde ich hier in dieser Geschichte auch einen klaren Hinweis Jesu dafür, dass wir Menschen lernen müssen, füreinander da zu sein. Jesus will, dass wir so, wie er es den Jüngern befohlen hat, gebt ihnen zu essen, wir auch mit dem Nächsten oder auch mit dem Fernen tun sollen, nämlich um die Not des anderen sich zu kümmern und, wenn es sein muss, auch das letzte Stück Brot mit ihm zu teilen. Das ist der Sinn der Gemeinde Jesu hier auf Erden. Und darum legt Jesus noch heute uns Christenmenschen eine große Verantwortung mit diesem Wort auf unsere Schultern. Ich habe meine Frau hat einen Cousin als Missionar in Japan, schon 20 Jahre lang, und der hat das Elend natürlich mitgemacht in seiner kleinen japanischen Christengemeinde. Und dann haben wir lange gewartet, ehe wir überhaupt mal eine Mail bekamen oder irgendwas hörten und so weiter. Und dann kam eine Mail. Erstmal, dass es gut geht, all das Alltägliche. Und dann hat er geschrieben, betet für uns. Für uns Christen ist eine wichtige Stunde angebrochen, Helfer zu sein. Und sie haben ihre Kirche geöffnet, sie haben sogar ein kleines Freizeitheim, haben alles geöffnet, zur Verfügung gestellt. Wir sind losgegangen, haben ihnen Essen, zu essen gegeben, Kleidung, so gut es ging. Wir haben wirklich geteilt, so kam das aus seinem Schreiben heraus. Und das, meine Lieben, das ist der Wille Jesu, dass wir ja auch teilen, dass wir in dieser Welt da sind, wohlzutun, so sagt Paulus, und mitzuteilen, vergisst es nicht. Und das war das Zeugnis ihres Glaubens. Warum tut ihr das? Ja, weil Jesus uns lieb hat, weil Gott da ist und in unserem Leben der Herr ist. Und nun, meine Lieben, noch eins. Jesus sagt uns, gebt ihr ihnen zu essen. Wenn man die Geschichte der Christenheit, der Erweckungsbewegung, der ganzen Evangelisationsbewegung betrachtet, dann wird man sehen, dass im Austeilen der Seelenspeise, das Brot des Lebens, immer auch das Austeilen der Speise für den Leib gehört. Also ich kann das nur selbst von mir sagen, ich war in meinen Dienstjahren zur Zeit der Zeltmission jedes Jahr ein-, zweimal in einem Zelt als Evangelist, als Prediger, Verkündiger des Evangeliums. Mir liegt das also am Herzen, weil ich so auch aus der Welt heraus zum Glauben kam. Es ist ja oft so, dass die dann so auch in der Lage sind, schneller mal an die Hecken und Zäune zu gehen. Es fing schon an, als ich in Hamburg in meiner ersten Gemeinde war, in St. Pauli, mit Herbert Krause, wird jenen nicht mehr bekannt, der ist schon tot, sind wir losgezogen, haben die Leute aufgesammelt, die in Drogen verfallen waren, die abgewrackt waren in furchtbarer Weise. Ich will das nur sagen, weil manche mal denken, du darfst das nicht überhöhen mit dieser, mit dem Austeilen des Brotes, was ich eben gesagt habe. Du kannst nicht nur wohltun, sondern du musst auch Evangelium, oder das ist das Wichtigere. Beides ist wichtig. Eine Eisenbahn, mein Vater war Lokführer, daher Eisenbahn, eine Eisenbahn fährt auf zwei Schienen. Und das ist das Evangelium und die Diakonie, dass man nicht auseinanderreißen kann und trennen darf. Also, zurück. Am Anfang, also noch einmal, wichtig ist es, dass wir begreifen, Brot des Lebens ist einmal natürlich das Brot für unsere Seele, dass Menschen gerettet werden, zum Glauben kommen. Sie sind ja hungrig, ausgehungert, am Ende abgewrackt und so weiter. Und die andere Seite ist eben das Teilen, dass man seine Hand aufmacht und weitergibt. Ich will ein Beispiel erzählen. Vielleicht kennt ihr es, bin ziemlich sicher. Am Anfang der Geschichte der Heilsarmee zum Beispiel hat man am Anfang das Schlagwort, das Motto, Metapher gilt heute noch, aber am Anfang hat man das sogar auf die Fahnen geschrieben, William Booth da in Brüssel und in London nachher ganz besonders. Da standen drei Worte auf der Fahne, sagt man Englisch, Soap, Salvation, Suppe, Seife, Seelenheil. Das ist das Motto der Heilsarmee nach wie vor. Subservation. Versteht ihr? Zeitgemäß ausgedrückt meint das, Diakonie ist Brot für den Leib und Evangelisation Brot für die Seele. Und so meine ich, dass uns die äußere Not der Menschen auch heute nicht egal und nicht gleichgültig sein kann. Und darum halten wir erstens daran fest, Jesus, das Brot des Lebens muss ausgeteilt werden. Schauen wir weiter in den Text hier hinein. Und wir entdecken noch ein Wunder in diesem Text. Eigentlich ist dieser Text voller Wunder, nebenbei gesagt. Muss man Zeit haben, das so durchzugehen. Aber da ist ein kleiner Junge, der einen kleinen Proviantbeutel hat, da ist nicht viel drin, aber er stellt alles, was er hat, freiwillig zur Verfügung. Dieser kleine Junge mit den wenigen Mitteln, er hatte sicher kein großes Einkommen. Dieser kleine, unscheinbare Junge war kein, der kein Managergehalt bezog. Dieser kleine Junge ist es, der seinen Proviantbeutel öffnet und teilt. Er gab alles her, was er besaß. 5 Brote und 2 Fische. Und das ist Jesus selbst, der diesen kleinen Jungen in den Mittelpunkt stellt und all den anderen zum Vorbild macht. Und ich wünsche es mir, meine Lieben, so sehr, dass dieser kleine Boy auch zum Vorbild für uns alle wird. Noch einmal, dieser Junge gab alles, was er hatte. Er teilte ohne Murren, ohne lange zu überlegen, das Wenige, was er hatte, mit all den anderen. Er öffnete ganz großzügig seinen Essbeutel und teilte seine Butterbrote freudig mit den Hungernden. Dieser kleine Junge hat nichts zurückbehalten. Und ich denke, wir verstehen diese Botschaft Jesu, dass dieses große Wunder möglich war durch das glaubende Herz dieses kleinen Jungen, der durch seine Liebe zu Jesus und sicher zu dem Wort, das er von Jesus gehört hat, bereit war zu teilen, alles hinzugeben. Und wir lernen, Gott bezieht uns mit ein, wenn er ein Wunder tut. Das muss man auch entdecken in diesem Text hier. Unser Glaube ist der Nährboden, auf dem Gott seine Wunder tut. Und nur durch die Selbsthingabe an Jesus und durch den Glaubensgehorsam seiner Jünger, die ja hier auch unermüdlich in den Korb gefasst haben und ausgeteilt haben, tat Jesus dieses große Wunder der Speisung der 5000. Und dann bitte beachten wir das. Das Wunder Jesu gründet auch auf diese kleine Gabe des Jungen und auf den Glauben der Jünger. Und nun hören wir die Worte Jesu, wie er sagt oder einst gesagt hat, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, ja, dann werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Dann lebt ihr kein Himmelreich. Ich frage mich oft, ob wohl heute deshalb so wenige von Gott, dass wir von Gott so wenig empfangen, weil wir ein geteiltes Herz ihm gegenüber haben. Weil wir ihm nicht alles in unserem Leben an Liebe, Zeit, an Geld und Gaben und so weiter hingegeben haben, weil wir ihm nicht alles in unserem Leben an Liebe, Zeit und Geld und Gaben hingegeben haben. Darum, meine Lieben, ist manchmal unser Leben so leer, unser Glaubensleben so leer. Und wir sind keine fröhlichen Glaubenden mehr. Wir sehen nicht mehr erlöst aus, wie wir kritisiert wurden von dem großen Kant. Nein, es ist die Tatsache, meine Lieben. Es ist einfach so, dass Gottes Hände in dieser Welt ja durch uns wirken und arbeiten möchten. Also, es gilt, dass wir im Namen Gottes zupacken, dass wir im Namen Gottes handeln und wirken. Wer nicht bereit ist, alles, auch sich selbst und das ganze Leben Gott zur Verfügung zu stellen, der kann doch auch nichts Großes von Gott erwarten. Mit geteiltem Herzen kann man doch nicht lieben. Stell dir vor, du gehst zum Standesamt und dann sagst du, ja, ich liebe die, aber meine Frau, die ich jetzt heirate, aber nur mit einem halben Herzen. Ist eine andere Sache. Da würdest du doch gleich rausgejagt werden. Aber mit Gott machen wir das manchmal so. Es ist einfach so, dass wir immer wieder in unserem Leben da Löcher entdecken und finden, wo wir uns mehr lieben als Gott. Aber leben nicht viele Menschen genauso? Sie nennen sich Christen, in ihrem Leben ist aber, ihr Leben spricht eine ganz andere Sprache. Die Sprache des Egoismus, des Geizes und der Raffgier. Für uns Christen gilt das, was Jesus einmal so sagt. Geben ist seliger als nehmen. Und sagt sich ja auch so leicht, ich weiß es. Halten wir fest, es geht heute wie damals darum, dass wir das Wenige, das wir haben, in voller Verantwortung mit Liebe und mit Hingabe einsetzen für die Sache Jesu in der Gemeinde und in der Welt. Nur so werden wir erleben, dass Gott sich nicht schenken lässt. Das gilt für Mission und Evangelisation und Diakonie. Freilich, die Zeiten ändern sich und die Formen der Evangelisation und Mission ändern sich auch. Aber der große Auftrag Jesu ist geblieben. Geht hin und gebt ihr ihnen zu essen. Das heißt konkret, vorenthaltet den Menschen unserer Tage doch nicht das kostbare Brot, das Evangelium von Jesus Christus. Jesus ist das Brot des Lebens, welches die hungrigen Seelen satt macht. Und wenn das bei dir und bei mir dann klar ist, dann müssen wir uns fragen, ja, was wollen wir tun? Wie wollen wir vorgehen? Wollen wir die Aufforderung Jesu heute Morgen aufnehmen, vielleicht ganz neu wieder ernst nehmen, in die Tat umsetzen? Wir Menschen brauchen ja so einen Ruck, immer wieder einen Anstoß. Luther hat einmal gesagt, von sich selber, und war wirklich auch ein frommer Mann, er hat gesagt, ein Christ ist wie ein störrischer Esel. Vorne zieht man und hinten schiebt man, aber damit kann man kein Reich Gottes bauen, sagt er. Wir brauchen die Bewegung des Geistes Gottes in unserem Leben und Herzen, dass wir wieder mit den Augen Jesu sehen und mit den Händen Jesu zupacken. Wir hören unseren Herrn Jesus sagen, ganz laut sagen, gebt ihr ihnen zu essen. Das heißt doch, lebt als seine Jünger und teilt das Brot des Lebens für die Seele und den Leib großzügig aus. Und nun komme ich zum Schluss. Symbolisch gesehen ist unsere Zeit vergleichbar mit der hereinbrechenden Dunkelheit, wie sie dort auch bei der Speisung der 5000 geschah. Auch in unserer Zeit werden die Abendschatten des Endes der Welt immer länger. Und wir Christen sollten wunderbar aufpassen und ganz stark aufpassen und die Dinge beobachten. Die Zeit geht zusammen. Und das bedeutet, Jesus wird bald wiederkommen. Und das heißt, meine Lieben, dass wir uns dann ganz besonders aufmachen und aus dieser Erkenntnis heraus das Brot austeilen, uns bemühen, das Evangelium an die Frau, an den Mann, an das Kind zu bringen. Auch in unserer Zeit, meine Lieben, ist es so, dass Menschen nach Werten fragen, nach der Zukunft fragen, nach dem Sinn des Lebens fragen. Woher komme ich eigentlich? Wozu lebe ich und wohin gehe ich? Hören wir recht hin? Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ihr habt doch die Antwort. Zum Schluss. Im Kontext dieses Berichtes hier findet man dann später, wie die einzelnen Menschen mit dem Brotwunder Jesu umgegangen sind. Kurz. Da gab es viele, die den Ort des Wunders verlassen haben, ohne weiter und tiefer darüber nachzudenken, was da eigentlich geschehen ist. Es war für sie nur ein Event, eine besondere Show. Andere wiederum fanden es sensationell, was da geschah. Denn sie wollten Jesus gleich zum Brotkönig machen. Und das hat ja Jesus in ihrem Herzen erkannt. Wenn der König ist, haben wir immer zu essen, dann brauchen wir nichts mehr, dann läuft die Sache alles. Nur wenige blieben zurück und hatten begriffen, wer Jesus ist. Und sie gaben ihm ihr Leben und folgten ihm nach. Nur wenige. Aber es waren welche da. Jesus, das Brot des Lebens, das Brot der Welt, welch ein Heiland, welch ein Herr. Wie wunderbar ist es, wenn was für ein Wunder geschieht, wenn einem Menschen, der Gott fern ist, die Augen geöffnet werden für Jesus, für das Heil in Jesus Christus, für die Rettung, für das Geschenk der Errettung. Die Abendschatten der untergehenden Welt werden länger und länger. Abendschatten, das bedeutet, es wird dunkel. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Meine Lieben, Licht hat seinen Wert nur in der Dunkelheit. Am Tage, wenn die Sonne scheint, brauche ich keine Kerze in meinem Zimmer. Aber wenn es dunkel wird, dann brauche ich Licht. Und die Not der Welt ist groß. Die Menschen brauchen Orientierung für ihr Leben. Hier ist die Einladung zum Leben. Komm, nimm Jesus als das Brot des Lebens an und in dein Herz auf. Ich komme reichlich in die USA, nach Amerika also, seitdem ich nun Rentner bin, überhaupt 10 Jahre ist das nun schon. Warum? Wir haben eine Tochter da wohnen. Und die muss viel durch Amerika reisen und dadurch habe ich den Vorteil, meine Frau reist nicht so gerne, aber wenn wieder Umzug ist, kannst du wieder kommen. Also eine Mail und Opa schreibt, er kommt. So, soweit. Und da reise ich dann durch Amerika, habe so viele schöne Dinge gesehen, aber das ist alles unwichtig. Aber diesmal habe ich ein Erlebnis gehabt in Seattle. Im Nordwesten, ganz, jetzt wohnen sie im Nordosten auf der anderen Seite am Lake Ontario. Okay, und dann fahren wir zum Flugplatz, sie bringen mich hin, dass ich wieder nach Hause fliegen kann. Ein riesengroßes Schild vor dem Flugplatz. Können wir gar nicht in Deutschland aufstellen, kriegen wir gleich Ärger mit den Behörden. Und da stand drauf, sinngemäß, sag schon in der Zeit wegen Deutsch, da stand dann drauf, wenn Jesus immer noch dein Co-Pilot ist, dann wechsle schnell die Plätze. Verstanden? Er muss der Erste in unserem Leben werden. Und damit möchte ich schließen. Für uns gläubige Christen, Menschen, muss es so sein, dass wir uns immer wieder mal festmachen in Gott. Das hebräische Wort für Glauben heißt sich einhaken, festmachen in Gott. Müssen wir das nicht ab und zu, ihr Lieben? Wir müssen es, ganz gewiss. Und wäre schön, wenn heute Morgen recht viele sich innerlich aufmachen in ihrem Glauben und wieder neu festhaken in Gott. Ich wünsche es euch. Dann wäre auch meine Predigt nicht vergeblich. Und wir werden alle die Gesegneten. Gott segne euch, und helfe euch, dass ihr mutig und fröhliche Christen in dieser Welt sein könnt. Und der Segen Gottes komme über dich, ruhe auf dir und begleite dich. Er stärke deine Sinne, deinen Leib und deine Seele und bleibe bei dir dein Leben lang. Er erfülle dich mit seinem Geist, mache hell deine Wege und gebe dir täglich ein gutes Wort. Und der Friede Gottes, der alles menschliche Denken übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.